was ich allen wünsche, diese große Liebe zum Fußball, das ist ja irgendwie schon ein wahnsinniges Spiel. Und wenn das drin ist und du bei dir bist und du mit Herzblut dabei bist, Menschen zu entwickeln und ein Team zu entwickeln, dann kannst du nicht falsch liegen.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge wurde am 10. November 2025 in Schwetzingen aufgenommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Erwartungen und Anforderungen an Cheftrainer sprechen. Anselm Küchler und ich sind heute zu Gast in Schwetzingen. Ich würde sagen, es bildet ungefähr ein Dreieck mit Mannheim und Heidelberg. Am besten, Hans hebt schon den Daumen, können wir gleich unseren Gast nochmal fragen, denn wir sind zu Gast bei Hans-Dieter Herrmann, einen der, wenn nicht den prägenden Sportpsychologen im deutschen Fußball. Hans, knapp oder circa 20 Jahre warst du Teil des Betreuerstabs der Herren-Nationalmannschaft, hast sie unter anderem beim Sommermärchen 2006, beim WM-Titel 2014 und zuletzt dann bei der Heim-EM 2024 begleitet. Parallel lehrst du auch an Hochschulen und arbeitest als Coach und Berater im Spitzensport und in der Wirtschaft. Erstmal vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft, dass du uns hier empfängst und ja, dass wir mit dir über das Zusammenspiel und die Beziehung zwischen Sport, Psychologie und Trainer sprechen können. Anselm, was sind denn deine Berührungspunkte mit der Sportpsychologie? Ich hatte es ein paar Semester im Studium. Ich hoffe, Hans fragt mich gleich nicht aus. Und wie hast du dich denn auf die Aufnahme vorbereitet?
Danke erstmal auch von mir, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich sehr, weil ich tatsächlich immer ein großes Interesse an Psychologie hatte. Ich habe zwar selber Psychologie nicht studiert, aber ich glaube, wenn ich nochmal wählen dürfte, dann würde ich schon so eine Richtung einschlagen. Ich arbeite ja auch sehr viel mit Menschen und bin deswegen total gespannt auf dieses Thema heute. Was mir da gleich in den Sinn kommt, ich meine, du bist ja 2004 von Jürgen Klinsmann in die Nationalmannschaft geholt worden. Und damals war das ja sicherlich etwas komplett Neues. Wie kann man sich da deinen Start vorstellen, als du dann da so das erste Mal in Kontakt mit der Mannschaft gekommen bist? War das auch für dich etwas total Unklares, was da auf dich trifft?
Ja, erstmal herzlich willkommen. Freue mich auch, dass wir das heute hier zusammen machen. Ja, das war ein Gamechanger, eine völlig neue Erfahrung. Aber bevor ich die Nationalmannschaft kennengelernt habe, habe ich erstmal die Presse kennengelernt. Allein das Announcement war schon so, dass es viele Kommentare hervorgerufen hat. Presse war auch hier vom Haus, hat die Kinder befragt, wann der Papa kommt und so. Das waren so eine neue Dimension. Aber dann hatte ich einfach ganz viel Glück bei der Mannschaft. Jürgen Klinsmann hat mich vorgestellt der Mannschaft und hat einen ganz wunderbaren Satz gesagt, der mir sehr geholfen hat. Er sagte nämlich vor der Mannschaft stehend, und man muss sich das schon vorstellen, ich kannte ja praktisch niemand von den Jungs. Das ist ein bisschen so, wie wenn man ins Panini-Album des eigenen Sohnes reinschaut, wenn man vor der Mannschaft steht. Und er sagte, das ist der Hans, der ist hier ab jetzt dabei, das ist wichtig. Und was der macht, ist das Gleiche wie ich, nämlich der macht Training. Und deshalb ist es genauso wichtig. Und das war natürlich ein tolles Entree. Auch wenn, muss sagen, das war viel Lob. Es ist natürlich eine etwas andere Geschichte letztlich. Aber das war das Entree. Und später hat mir Oliver Kahn, der damals Kapitän war, noch einen Stein in den Garten geworfen auf der ersten Pressekonferenz, als er sagte, dass er sich total freut und dass das wichtig ist, dass wir Sportpsychologie dabei haben. Und ab dann war eigentlich so Ruhe im Sinne von, oh Gott, was macht der, was will der und so, sondern ja, es war wirklich ein schöner Start für mich.
Und sorry, Dennis, dass ich da gleich schon so neugierig bin, so früh in dieser Folge schon, aber würdest du sagen, dass damals die Spieler dann genauso dich schon genutzt haben, wie es vielleicht heute der Fall ist?
Ja, das war ganz interessant. Man muss sich die Situation ein bisschen anders vorstellen. Psychologie war sehr neu und selbst kleine Aha-Effekte, die man in so einem kleinen Teamtraining zeigen konnte, die kannten die Spieler nicht. Mittlerweile ist es so etabliert. Viele haben eigene Leute, bei denen sie sich, die sich um sie kümmern oder die sie um Rat fragen. Und damals hatte ich so das Gefühl, wollte auch keiner was verpassen, was jetzt irgendwie neu ist. Und vielleicht kann man auch sagen, dass ein anderer, der in ein Einzelgespräch gegangen ist, einen Vorteil hatte. Mhm. Das sind natürlich nicht gegeneinander, aber es war eine große Neugier da. Ein paar haben sich zurückgehalten, das hat man auch gemerkt. Das hat dann so ein paar Wochen oder ein paar Länderspielreisen gedauert. Aber es war für mich fast schon überraschend, wie offen und wirklich auch freundlich die Spieler waren.
So von 0 auf 100 passt da wahrscheinlich nicht, weil dann wäre es wahrscheinlich von jetzt auf gleich zu viel gewesen. Aber wenn deine Rolle direkt von Anfang an so gestärkt wird, wie die Aussage von Klinsy, wie du es gesagt hast, dass das Training ja für den Kopf genauso wichtig ist, ist das für dich natürlich erstmal ein guter, wie so ein Grundpfeiler, oder? Mit dem du dann arbeiten kannst.
Ja, genau, das war Grundpfeiler ist das richtige Wort dafür, weil von da an wussten auch die Spieler, mit welchen Fragen sie kommen können. Am Anfang denkt vielleicht der ein oder andere, wenn man diese Erfahrung nicht hat, der kümmert sich um irgendjemand, der nicht richtig im Kopf ist oder der ein Problem hat. Aber dass man den Kopf auch trainieren kann und dass das ein Teil des Ganzen ist und dass man dadurch besser werden kann, dass man kein Problem haben muss, sondern seine Expertise auch als Fußballspieler weiter ausbauen kann. Das war die neue Botschaft und für mich dann ein guter Grundpfeiler, weil das war durch Jürgen sofort definiert.
Hans, bevor wir auf dein Aufgabenprofil nochmal näher drauf gucken und vor allem auch schauen wollen, wie arbeitest du mit Trainerinnen und Trainern, starten wir immer mit der gleichen Frage. Die stellen wir alle unseren Gästen. Anselm, ich weiß, mal kommt sie früher, mal kommt sie später. Ich hoffe, diesmal sind wir früh genug. Perfekt. Für dich. Die Frage, Hans, lautet, was zeichnet für dich einen guten Cheftrainer aus?
Wäre gar nicht schlecht gewesen. Wir hätten die Fragen vorher abgesprochen, aber vielleicht ist gerade gut,
dass wir das ganz nicht tun. Bewusst machen wir das natürlich nicht.
Einen guten Cheftrainer, also wir haben nochmal Cheftrainer und nochmal eine andere Geschichte als Trainer generell, weil der eben auch, da geht es auch um Führung des eigenen Trainerstabs natürlich. Aber der Fachkompetenz vorausgesetzt sowieso immer. Das muss absolut top sein, gute Ausbildung. Und ich glaube, eines der wichtigsten Themen ist, entschuldigt, dass ich gerade so gacke, aber ich habe unterschiedliche Dinge erlebt, mit denen Cheftrainer erfolgreich waren, und zwar abhängig von der Mannschaft. Also ich halte Trainer-Know-how nicht für eine Eigenschaft im Sinne von, so macht man gutes Training, so ist man ein guter Trainer, sondern Trainer sehen eine bestimmte Mannschaft, einen Verein in der Konstellation und können da drin ihre Stärken ausspielen. Und deshalb kann für einen Trainer, und das halte ich ohnehin für einen großen Gewinn, wenn das einer kann, zuhören ist sehr wichtig, eine klare Idee haben und ganz entscheidend auch ist für die Glaubwürdigkeit innerhalb der Mannschaft, dass der Trainer sich außerhalb des Platzes mit dem Vorstand oder vor der Presse genauso gibt wie vor der Mannschaft. Und dann entsteht ein Stück Vertrauen, etwas Authentisches. Und dann, wenn da jemand klar ist als Trainer oder als Trainerin, dann ist das eine super Voraussetzung. Und dann kann es eben Situationen geben, in denen sind Trainer gefragt als klare Führungsfiguren, die sich auch vorne hinstellen, gerade für den öffentlichen Fußball und Trainerinnen, dass sie direkt wahrgenommen werden. Und andere, die es schaffen, dass sie sagen, ich muss gar nicht so weit vorne stehen, sondern ich lasse die Mannschaft glänzen, weil die braucht das jetzt gerade. Und das zu erkennen und den Unterschied auch deutlich zu machen, vorne zu stehen, wenn es nötig ist, hinten zu stehen, um andere auch nach vorn zu stellen, das gutiert die Mannschaft oft sehr.
Wir haben in unserem Podcast immer wieder über das Thema Authentizität gesprochen, das du jetzt auch wunderbar umschrieben hast, oder auch das Thema Glaubwürdigkeit. Sind das Themen, mit denen du zum Beispiel mit Trainern auch oder die du mit Trainern bearbeitest und übst, trainierst, an denen man arbeiten kann, auch dann durch deine Arbeit?
Nein, stellt euch das bitte auch nicht so vor, dass jemand trainiert werden muss, weil er irgendwas nicht kann, sondern als Psychologe hilft man anderen, dass sie das, was ihre Stärken sind, auch umsetzen können. Und deshalb, wenn ich das noch ergänzen darf zu gerade eben, weil ich so weit ausgeholt habe, bin ich da nicht auf den Punkt gekommen. Resilienz ist ein sehr wichtiges Thema von Trainern, weil sie einfach in unterschiedliche Situationen kommen, zum Beispiel, und auch für Trainerinnen natürlich, zum Beispiel im Abstiegskampf oder weil sonst irgendwelche Dinge im Verein schwierig sind. Da muss man schon einstecken können auch. Insofern ist Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit, ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn wir mit Trainern arbeiten oder wenn ich mit Trainerinnen und Trainern arbeite, dann geht es meistens darum, was möchtest du eigentlich für einer sein? Also Kurt Tucholsky hat mal gesagt, tu doch nicht so, wie wenn du ein anderer wärst. Ja, und deshalb ist ganz entscheidend, abhängig von dem, was ich für ein Typ bin, wie möchte ich von den Spielern wahrgenommen werden und was tue ich dafür? Und das braucht eine gewisse Passform. Und dann haben wir eine gute Voraussetzung, zusammenarbeiten zu können.
Also Selbstreflexion, auch so ein bisschen zu schauen, was für Stärken habe ich denn, Schwächenpotenziale, und gleichwohl zu wissen, ich kann ja nicht raus aus meiner Haut, genauso wie du sagst, ich kann mich ja nicht völlig verstellen, wenn ich da nicht authentisch bin, dann kommt es auch nicht ehrlich rüber und dann wirkt es sicherlich nicht vor der Mannschaft, oder?
Ja, ich glaube, wir haben das ja immer wieder thematisiert. Ich glaube, Glaubwürdigkeit war Ole Werner, ist das richtig? Ja, ja. Mit Ole Werner hatten wir über Glaubwürdigkeit gesprochen. Und die Studien, jetzt kann man sie ja nochmal zitieren, weil wir lange nicht drüber gesprochen haben, sagen ja auch, dass Glaubwürdigkeit zumindest eine der Top-Kompetenzen von Trainern ist. Ohne das funktioniert es am Ende des Tages nicht. Hans, im Endeffekt stelle ich mir das ja auch so vor, dass du unterschiedliche Rollen ja auch irgendwo immer wieder einnimmst. Mal bist du der Mediator, mal bist du der Coach. Wie viele unterschiedliche Rollen hast du da so, wenn du jetzt mit so einer Mannschaft auch während der Woche arbeitest? Ich meine, das ist ja, ich stelle mir das durchaus intensiv vor, wenn du da mit der Nationalmannschaft dann unterwegs bist.
Ich darf nicht zu viele Rollen haben. Meine Zeit bei der Nationalmannschaft selbst ist ja jetzt ein gutes Jahr her. Aber wenn ich das so ganz offen sagen darf, es ist schon auch eine gewisse Schwierigkeit für eine Psychologin oder einen Psychologen in einer Mannschaft, dass natürlich die Sportler das Gefühl haben müssen, die Spielerinnen und Spieler, da ist jemand, dem kann ich ganz vertrauen. Und ich sehe aber diesen Sportpsychologen auch, wie er ein enges Verhältnis mit dem Trainer hat. Der Trainer wiederum stellt auf oder hat so einen Eindruck von den Spielern und manchmal sind die Dinge auch Bauchgefühl des Trainers. Eine wichtige Aufgabe für eine Sportpsychologin oder auch für mich ist, dass wir beiden Seiten deutlich machen müssen, es gibt Sachen, wenn die vertraulich besprochen werden, gehen die einfach nicht weiter. So dass man wirklich auf, ich will nicht sagen beide Seiten, weil das sieht nach so einem Gegeneinander aus, aber so eben, dass man auf Trainerseite sehr offen sprechen kann, aber nicht über die Dinge, die Spielerinnen oder Spielern wichtig sind, die im 1:1 besprochen wurden. Und das ist so ein, das abzugrenzen ist ganz wichtig. Ansonsten sind die Rollen tatsächlich, man ist Vertrauensperson. Manchmal ist man Mediator, das kann dann gut sein, dass der Trainer einem diese Aufgabe auch gibt oder die Ärzte und Physiotherapeuten, die im Hintergrund sehr viel mitkriegen und manchmal sagen, könntest du da reingehen, sprich doch mal mit dem, weil da braut sich gerade was zusammen. Also das ist für mich so wichtig, dass ich und bin da so dankbar auch über die Ärzte und die Physiotherapeuten, die mir einfach auch Türen aufgemacht haben, manchmal zu den Spielern auch, die ein bisschen verschlossener waren. Also ist man Mediator. In jedem Fall bin ich Teambuilder und auf der kleinen Schiene, also indem man wirklich zunächst mal auf der großen Schiene, dass man macht ein Teambuilding, also wir haben alle möglichen Sachen, große Tagesdinge gemacht, wo man den ganzen Tag unterwegs war. Oder dann aber auch auf der indirekten Ebene, dass wir zum Beispiel mit den Fitnesstrainern zusammenarbeiten und sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Teambuilding rein in die Mannschaft und sowas können wir im Aufwärmen machen. Ja. Und da bin ich mit Niklas Dietrich und mit Kruno Banovcic, haben wir einfach da auch, darf ich so sagen, ein tolles Team gebildet, weil es geht nicht darum, dass man sagt, hallo, heute Teambuilding, ja, das ist ja schon fast selbstverräterisch, heute Teambuilding, wie wenn man keins wäre, sondern so subkutan, ne? Man bringt es ein in Sachen, dass das Team zusammenarbeiten muss, vielleicht schon beim Aufwärmen, das war mal für mich auch eine tolle Geschichte und ich glaube, es kam auch gut an.
Gibt es da konkrete Beispiele, die du uns da vielleicht geben kannst, die für Trainer gut funktionieren, auch im Training sozusagen sowas subtil mit einbauen zu können?
Also insbesondere beim Aufwärmen hat man oft, wenn da so Gruppeneffekte sind, wo irgendeine Mannschaft zusammenkommen muss, wo sie sich helfen muss, wo es irgendein Lachen entsteht, wo eine kleine Challenge mit drin ist. Und das ist, finde ich, auch gerade die Stärke von guten Fitnesstrainern, aber auch Trainern, dass sie da sich immer wieder was Neues einfallen lassen und man nicht wieder das gleiche Spielchen macht, sondern Challenge, Lachen, aber eben auch trotzdem das Aufwärmen dabei nicht vergessen. Und da ist es manches Mal manchmal wurde auch irgendwas ausgespielt dabei schon. Also so, also die Spieler machen manchmal was untereinander oder man kann es auch eben mit entsprechenden Konsequenzen machen. Aber ich glaube, die einzelne Übung, da muss man ein bisschen kreativ sein. Aber wenn man die Komponenten drin hat, dann finden sich Gruppen, haben Spaß miteinander, jubeln auch schon eventuell beim Aufwärmen, was natürlich die Herzen und die Muskeln öffnet, in Anführungszeichen. Und dann sind alle Seiten warm und uns Training kann losgehen.
So subtil, also es immer wieder einfließen zu lassen, ganz bewusst, aber gar nicht so bewusst für die Spieler das Ganze zu machen. Lass uns einmal auf diese größeren Aktionen im Teambuilding auch nochmal drauf gucken, weil viele Trainer und Trainerinnen machen sich ja Gedanken. Oft, Anselm, du wirst es kennen, Richtung Vorbereitungszeit. Jetzt will ich die Zeit irgendwie füllen. Jetzt mache ich mal eine Aktion. Und oft ist es ja so, dann verpufft es vielleicht oder es ist nicht die Aktion. Es entsteht nicht das, was man sich vielleicht erhofft hat. Würdest du sagen, es ist gut, in solchen Momenten Grenzerfahrung zu machen, also wirklich etwas, was mich rausholt aus dem Alltag? Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben bei der A-Plus-Lizenz zuletzt den Kurs segeln lassen auf der Ostsee. Das war in Kiel und das waren tatsächlich Grenzerfahrungen, denn von den 20 Teilnehmern mussten im Verlauf der Regatta 5 an Land gebracht werden, weil es einfach wellig war, ne, auf dem Meer und du zusammenarbeiten musstest und wir hatten auch einen Teilnehmer, der nicht schwimmen konnte, der aber trotzdem mit aufs Boot gekommen ist. Und es waren einfach viele Möglichkeiten, da dann drauf einzugehen, Hans. Also das wirklich zu thematisieren und es nicht nur an dem Tag so zu belassen, sondern dann auch im Nachgang darüber zu sprechen und zu schauen, okay, welche Erkenntnisse ziehen wir denn vielleicht auch draus als Gruppe? Solche Aktionen wirst du ja zuhauf wahrscheinlich gemacht haben. Was für Gedanken machst du dir vorher und danach?
Es kommt sehr darauf an, wo die Mannschaft steht und was die Botschaft sein soll und was man danach damit anfangen kann. Also zum Beispiel auch vom Wording her haben wir noch Begriffe, die uns danach begleiten oder was steht denn überhaupt an? Also prinzipiell zu sagen, Mannschaft muss mal Grenzerfahrung haben, halte ich per se eigentlich für spannend, aber es könnte auch absolut kontraproduktiv sein. Und wenn du gerade sagst, 5 mussten an Land gebracht werden, dann wäre es für mich sehr wichtig, dass möglichst niemand an Land gebracht werden muss. Also ich versuche das auch zu antizipieren. Wir haben so was Ähnliches mal, ihr hattet ja Bernhard Peters auch schon hier drin, und wir sind über ein Fehmarnbelt bei ca. 5 Beaufort mit Seekajaks. Und da ging es einigen Spielern auch nicht gut. Und das Besondere war aber, dass die Seekajaks teilweise gekentert sind. Die kommen aber nur weiter, also wir hatten auch Boote mit Abstand, Motorboote, die etwas hätten tun können, aber eigentlich war die Aufgabe, dass die alle mit ihren Seekajaks darüber kommen. Damit die Seekajaks ankommen, wenn die gekentert sind, müssen alle anderen zu einem Floß zusammen und dann wird das gekenterte Kanu wird rübergezogen über das dann gebildete Floß durch alle Kajaks, dann kann das gedreht werden. Und dann können die wieder einsteigen aus dem Wasser in diese. Und alle sind angekommen letztlich, aber grenzwertig. Aber das, glaube ich, war auch mal vor einer WM. Ich versuche, dass es keine Verlierer gibt dabei. Und ich weiß nicht, wie sich jemand fühlt. Das gab es früher auch manchmal bei Hochseilgarten, dass einfach Spieler schwindelig waren. Und die haben jahrelang noch damit zu kämpfen gehabt. Du bist damals nicht hoch. Ja, dass die anderen da hochgenommen haben. Wenn das aber, und das davon gehe ich aus, Dennis, wie du es gerade sagst, wenn das gut bewertet wird, wenn man sagt, ja, und manchmal muss man den Schwächeren der Mannschaft auch helfen, die helfen dafür ein anderes Mal oder so, dann kann man sowas gut aufgreifen. Aber das hat, solche Grenzerfahrungen können schwierig sein, weil es möglicherweise Helden gibt und Verlierer. Und da würde ich immer aufpassen, dass das nicht passiert. Aber ich kann gerne auch noch ein paar von der Nationalmannschaft erzählen.
Ja, gerne. Ich glaube, vor der EM24 wart ihr beim Sondereinsatzkommando, glaube ich, richtig? Und habt da habe da ein paar Erfahrungen gemacht, nochmal aus dem wahren Leben, mal ein bisschen weg vom Sport. Was konntet ihr daraus ziehen?
Es gibt so eine Geschichte im Teambuilding. Viele Mannschaften haben mittlerweile viel gemacht. Und das heißt, wenn man einfach sagen würde, also das Klassischste war früher immer das Klettern. Mhm. Und wir haben das 2004 auch mal gemacht, also vor 21 Jahren und so. Und das war dann sicherlich auch eine ganz nette Erfahrung, wenn man zusammen klettert und wenn sich der Kapitän vom Ersatzspieler halten lassen muss und auch von ihm abhängig ist. Und das sind natürlich schöne Botschaften. Aber heute zum 13. Mal mit einer Mannschaft in den Klettergarten zu gehen, das gibt ein müdes Lächeln. Und deshalb ist es immer schön, wenn man auch einen Neuigkeitsaspekt hat und auch irgendwas, was daran Freude macht. Wir hatten das große Glück, durch einen Kontakt nach Rheinland-Pfalz, auch zu den Ausbildern der Polizei, dass das Sondereinsatzkommando von Rheinland-Pfalz sich bereit erklärt hat, nach Thüringen zu kommen, wo wir unsere Vorbereitung hatten, die erste Vorbereitung für die EM. Und dort uns gezeigt hat, wie ein Sondereinsatzkommando trainiert. Und zunächst mal war die besondere Botschaft, dass das Wichtigste ist, dass eine Gruppe sich extrem vertraut und extrem gut kommuniziert. Und da denkt man vielleicht eher so, oh, das ist so James Bond-mäßig oder so, aber die sind enorm aufeinander angewiesen und die haben als oft nur eine Chance zu handeln, ein bisschen auch wie im Fußball, nur dass im Fußball halt nur scheinbar so dramatisch ist, aber das ist natürlich nochmal eine andere Dimension, wenn die Geiseln befreien oder so etwas machen. Und die haben eben deutlich gemacht, wie wichtig Vertrauen ist, gegenseitige Zeichen, dass man weiß, ich schütze dich, klar zu sein in dem, was man gemeinsam tut, dass man eine Taktik einhält. Und wehe, man hält sie nicht ein, dann sind alle gefährdet. Das waren natürlich tolle Botschaften, die man auf so eine dramatische Weise dann sehen konnte. Und die Spieler haben das dann auch mit der Mannschaft gemacht, mit dem SEK gemacht. Erst wie sie trainieren und dann tatsächlich auch so eine Geiselbefreiung. Natürlich alles mit ganz harmlosen Waffen und so. Das war also nicht, das waren eher Kinderwaffen, die sie dann hatten. Aber es ging um das Ganze und es war schon beeindruckend, auch weil die SEKler noch im Einsatz sind. Das heißt, sie waren die ganze Zeit auch vermummt. Und für die Spieler war das aus unterschiedlichen Gründen eine hochinteressante Erfahrung, weil sie gesehen haben, mit wie viel Leidenschaft sich Menschen für andere extrem in Gefahr bringen, ja, damit es also uns gut gehen kann im Zweifelsfall. Und das ist ja es ist weder besonders hoch honoriert, noch sehr spaßig, das Trinken, sondern es ist richtig tough, aber die haben das mit kompletter Leidenschaft gemacht, haben die Spieler dann später auch ausgezeichnet, dass sie die Sachen so gut geschafft haben. Und ich glaube, es hat die Spieler berührt. Und deren Wordings oder so, die Art, wie haben sich zum Beispiel an der Schulter, wenn die hintereinander stehen, weil die sich gegenseitig Schutz geben, also die SEKler, dann haben die sich an der Schulter berührt und so ein Zeichen gegeben, dass jeweils der Vordermann wusste, dass der Hintermann bereit ist und so weiter. Und daraus konnte man dann später auch eine Menge machen. Ne? Was sind eure Zeichen? Wir können nur einmal handeln, jetzt soll es klappen. Wie kommunizieren wir? Wie vertrauen wir uns? Und das war einfach schön. Es hat einen Nachhall gehabt durch das ganze Turnier noch.
Das hört sich echt eindrucksvoll an. Ja, Dennis, würde ich auch gerne mal mit dir machen. Sowas.
Ja, ich sehe uns beide bei einer Ecke vielleicht. Weißt du, im Strafraum kurz davor. Ich tippe dich hinten an. Anselm, ich bin da.
Das müssen wir mal vorschlagen.
Ne? Hier muss ich dich ja nicht antippen.
Das stimmt, das geht anders. Ja. Ich denke aber auch tatsächlich gerade an einen anderen eindrucksvollen Moment. Und da habe ich schon in der Vorbereitung immer wieder dran gedacht. 2006 war ja auch ein ganz großes Turnier, ich glaube, wo wir alle drei an unterschiedlichen Orten waren. Du warst ganz nah dran schon an der Mannschaft. Was war jetzt in diesem Fall das Besondere vielleicht auch? Ich meine, das war ja das Turnier im eigenen Land. Das heißt, Emotionen zuhauf waren da. Man wurde viel gepusht von außen. Wo hast du hier deine Aufgabe vielleicht auch gesehen oder wie schaust du zurückblickend jetzt auf diese besondere Zeit?
Das war wirklich eine besondere Zeit, weil ich glaube, auch die Spieler konnten sich nicht vorstellen, wie sehr dieses Land das mitlebt. Also wir haben oft mehrere tausend Fans vor den Hotels gehabt. Also nicht nur beim Spiel um den dritten Platz, da war ja der ganze Stuttgarter Bahnhofsvorplatz voll. Aber Ich glaube, man darf sagen, neben der Begeisterung für diese WM schon innerhalb der Mannschaft, hat das Publikum und die Stimmung in Deutschland diese Mannschaft auch getragen. Und so war etwas wirklich so Besonderes. Die Spieler waren auch davon, muss das Wort nochmal benutzen, so im 40 im Fußball ein bisschen seltsam an, aber auch hier waren die Spieler wirklich berührt. Ja, und ich habe manchmal Spieler gesehen, die haben mit ihren Handys das Publikum fotografiert vor den, oder die Fans fotografiert vor den Hotels, weil sie nicht glauben konnten, dass die da die ganze Nacht gestanden sind und die Mannschaft getragen haben. Und das war sehr schön. Und ich glaube, es ist Jürgen Klinsmann auch toll gelungen und Joachim Löw als damaligen Co-Trainer so eine Vorfreude auszustrahlen. Das Besondere war auch, ein Jahr vorher war dieser Confederations Cup und man konnte schon ein bisschen spüren, da könnte was gehen, also gegen Brasilien, Argentinien, das war, man hat gemerkt, die Fans machen mit, wir haben Freude und es war relativ gut mit einem dritten Platz und die Aufgabe war einfach, diese Vorfreude aufrechtzuerhalten. Und das war nicht ganz so einfach, weil wir hatten keine sogenannten wichtigen Spiele mehr. Die Mannschaft hat nur Freundschaftsspiele gehabt über ein Jahr. Und manche haben schon gesagt, oh, ob das dann reicht. Aber es ist Jürgen zu dieser Zeit wirklich toll gelungen, ein Feuer zu entfachen und dieses Deutschlandbild und wir für Deutschland, das war faszinierend dazu. Ganz junge Spieler, ja, also Philipp Lahm war noch ganz jung, Poldi und Schweini kamen kurz vorher erst dazu. Also es war ein Stück Aufbruchstimmung und ein Stück Begeisterung. Also man hat das Funkeln in den Augen der Spieler gesehen.
Da kommt mir auch eine Entscheidung, die ja im Vorfeld dann auch gefallen ist, des Turniers, die ja schon auch für Aufsehen gesorgt hat, die Torhüterentscheidung auch. Inwiefern warst du damals oder bist du auch in der Zukunft auch bei solchen Themen vielleicht auch gefragt gewesen, so ein bisschen als vielleicht auch jemand, der hilft bei der Reflexion, auch bei vielleicht auch so einer Entscheidungsfindung?
Also ich bin öfter angesprochen worden, also in den ganzen Jahren auch, wie ich das und das sehe, aber nicht im Sinne von, wen würdest du nehmen, sondern ich in erster Linie haben mich die Trainer gefragt, wo siehst du die Stärken bei dem und bei dem? Und dann konnten die Spieler selber, also auch psychologische, psychische Stärken, und die Trainer haben dann entschieden, also so ein, das passt auch nicht zu meiner Rolle, dass ich eventuell auch Spieler, die sich Rat suchen, dem 1:1 an mich wenden, dass ich dem Trainer sage, den oder den sehe ich nicht so stabil, sondern ich bin eher, und das wusste Jürgen genauso wie später auch Jogi und Hansi, sehr klar, dass sie von mir vor allem Stärken haben können und sie wägen es dann ab. Aber da durfte ich mich dann diesbezüglich einbringen.
Du warst immer mittendrin, statt nur dabei. Ich fühle mich auch als Weltmeister übrigens. Da über das Turnier sprechen wir gleich auch noch. Da warst du noch ein bisschen näher dabei. Es gibt ja nicht immer nur Höhen im Sport und im Fußball, sondern auch Tiefen. Irgendwie will es das Schicksal. Ich habe mal drauf geguckt, jetzt im November fallen ja zwei Dinge zusammen. Einmal der Suizid von Robert Enke und das schreckliche Attentat in Paris, das sich jetzt zum 10. Mal jährt. Ne? Wo ich noch drüber nachgedacht habe, Hans, da warst du ja auch Teil der Nationalmannschaft. Und das sind ja sicherlich auch für dich wahrscheinlich in der Rückschau Ereignisse, die nichts mit Alltag zu tun haben, die nichts mit, ich bin jetzt hier und arbeite ganz normal, sondern die für dich ja wahrscheinlich auch Extremsituationen waren, wo du wahrscheinlich auch gucken musst, okay, wie gehe ich damit um? Wie kann ich jetzt der ganzen Mannschaft, und damit meine ich jetzt nicht nur die Spieler, sondern allen vielleicht auch helfen? Und das ist sicherlich was auch nicht von jetzt auf gleich gegessen ist, oder? Wie denkst du an solche Ereignisse zurück? Weil das macht ja auch was mit dir wahrscheinlich und ist noch in deinem Kopf.
Ja, das war deshalb so schwierig, weil die Ereignisse bringen einen sofort in eine professionelle Rolle. Aber eigentlich hat man mit sich selber zu tun und würde gern, also so sich der Geschichte in irgendeiner Form widmen. Also natürlich bei Robert diese enorme Trauer, diesen wunderbaren Menschen auch verloren zu haben. Das gab's auch. Ne? Natürlich sind wir nicht die Familie, die so extrem betroffen ist, aber auch wir haben uns alle super wohl gefühlt mit Robert Und als bekannt wurde, dass Robert Suizid begangen hat, waren wir in einer fast schon skurrilen Situation. Ein Hotel, das in Bonn gerade neu eröffnet hatte und auch gehofft hat, dass dadurch Schlagzeilen kommen. Ein ganz besonderes Hotel, so fancy. Und auf einmal war dort nur noch Schweigen. Und natürlich fällt mir automatisch dann auch eine Rolle zu. Ihr müsst euch vorstellen, die Spieler waren, fast alle Spieler hatten noch ihre Großeltern. Ja, und sowas war vielleicht vereinzelt mal irgendwo, dass jemand das erlebt hat durch einen Klassenkameraden. Aber eigentlich war es blankes Entsetzen und Sprachlosigkeit. Und das war für alle Seiten schwer, damit umzugehen. Und meine Rolle war dann auch zum Beispiel, wie kann man Trauer ausdrücken? Was sagen wir Theresa? Was geben wir Theresa? Enke, Spieler haben dann ihre Trauer in einem Plakat ausgedrückt, das wir später gegeben haben. Und natürlich die Spieler auch als Gruppe untereinander dann sehr zögerlich, aber dann auch gesprochen, wie es ihnen gerade geht. Aber dann gemerkt haben, den anderen geht es auch so. Also bildlich muss man sich wirklich vorstellen, dass über eine lange Zeit, und das wir waren ja nicht nur einen halben Tag dann noch dort, sondern das war erst die Entscheidung, findet das Länderspiel statt und so. Eine längere Zeit, es waren so hochgezogene Kapuzenpullis, vor allem und alles leise, also eine ganz besondere Situation. Und das Trauer ausdrücken zu können, Halt zu geben. Ich fand es auch sehr stark, wie Oliver Bierhoff damals sich eingebracht hat, auch vor der Presse, auch sehr, sehr authentisch, bis er selber das nicht zurückhalten konnte, wie betroffen er war. Aber auch Jogi Löw, ich finde, sie haben die richtigen Worte gefunden dafür. Und das war wirklich eine ganz besondere Situation. Und ich hätte gern selber mehr getrauert, aber ich musste irgendwie funktionieren. Und ich will nicht sagen, es hat mich überfordert, aber ich habe mich auf jeden Fall so gefühlt. Und später dann 2015 die Terroranschläge. Das war natürlich auch nochmal eine extreme Situation.
Ja, da ist der Blick zum Sport vielleicht ein bisschen weiter fern und es geht darum, mit der Gruppe, mit den Menschen dann auch umzugehen. Geht es vielleicht gar nicht mehr rein um Sportpsychologie, sondern um Psychologie, dass man da selber dann auch dran zu knabbern hat, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann den Blick wieder auf das Geschehen auf den Platz zu lenken, das versuchen wir auch mal, Ansel. Denn lass uns mal schauen auf den Ankerpunkt dieser Staffel, der ja das Mutmodell in der Trainerausbildung ist, das ja ganz unterschiedliche Anforderungen und Erwartungen an Trainer aus verschiedenen Positionen thematisiert. Und Hans als Sportpsychologe ist hier im Bereich T, also dem Trainer- und Funktionsteam, verortet. Welche Anknüpfungspunkte siehst du zum Trainer direkt und was sind die vielleicht größten Herausforderungen in Hans' Rolle? Hans hat ja schon ein, zwei Dinge gesagt, aber wie siehst du es?
Also ich möchte gerne auf den ersten Teil deiner Frage antworten, weil den zweiten Teil kann Hans viel besser ausdrücken als ich. Ich denke, dass da super viele Anknüpfungspunkte gibt zum Trainer. Natürlich alleine deshalb, weil der Sportpsychologe, die Sportpsychologin ja auch für die Spieler ein sehr wichtiger Ankerpunkt sein kann, ja, und auch mit den Spielern arbeitet, die ja wiederum für das Trainerteam von großer Bedeutung sind. Dann natürlich für den Trainer, das Trainerteam selbst. Ich glaube, speziell in den letzten Jahren ist ja das Thema Trainercoaching, Trainerentwicklung ein viel größeres geworden, ja, das viel mehr auch in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Ja, und ich das Gefühl habe, dass schon die Nachfrage da auch noch viel stärker ist. Und auf der anderen Seite muss man ja auch irgendwo sagen, dass der Trainer ja auch sportpsychologische Skills benötigt. Das heißt, hier wirklich auch in der Anwendung hin und wieder auch diese Methoden für sich nutzen kann, wie zum Beispiel allein das Fragestellen oder das Zuhören. Ich meine, das wird ja oft so lapidar in jedem Studiengang im ersten Semester besprochen, aktives Zuhören, aber dass da durchaus mehr dahinter steckt, ist sicherlich klar. Ja, also von daher super viele Anknüpfungspunkte. Was mich da speziell auch, Hans, interessieren würde, ist, jetzt habe ich gerade davon gesprochen, dass aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung, das Thema Trainerentwicklung stärker geworden ist. Würdest du das auch so feststellen in deiner Arbeit oder war es eigentlich damals schon genauso wie heute, dass Trainer da sehr viel Wert auch auf dieses Thema gelegt haben, sich vielleicht auch in der Persönlichkeit weiterentwickeln zu können?
Es war zumindest von der Begrifflichkeit nicht so aktiv. Und das ist ganz schön, weil vielleicht auch von dem alten Trainerbild her oder älteren Trainerbild, sehr maskulin geprägt, wer vielleicht sich entwickeln müssen, heißt, ich kann noch nichts oder ich kann noch nicht genug, weil das Bild muss ja sein, ich sag, wo es lang geht und ich habe das alles im Griff. Insofern hat sich das sicherlich in den letzten Jahren erst in dieser Form entwickelt, aber es gab auch zu der Zeit schon immer wieder, und so hat mich auch Jürgen Klinsmann damals angesprochen und sagt, du musst mir Rückmeldung geben. Was siehst du in der Kabine? Passt das soweit? Wenn dir was auffällt, bitte sag's mir und so. Das war natürlich toll, dass man so auch Reflexion, dass man sich selber so reflektiert und ich dann in dieser Rolle auch dabei sein durfte. Also das hat zugenommen. Ich habe auch in den letzten Jahren immer mal wieder Bundesliga-Mannschaft nur so eine kurze Zeit so in der Saisonvorbereitung begleitet. Aber es ging vor allem dann auch um das Trainerteam, das zu begleiten, dass sie als Team auch funktionieren, dass sie absprechen auch, wie geht Kommunikation gut, dass sie Notfallszenarien durchspielen und dass sie selber eine eigene Identität haben, auch als Team, als Trainerteam, für was stehen wir, dass sie wirklich aus einem Guss sind und nicht, was es auch schon mal in nicht so guten Trainerteams gibt, da hat man so das Gefühl, dass der ein oder andere Co-Trainer auch gerne zeigen möchte, dass er mit bestimmten Spielern besonders gut kann. Und dann ist es so, ein unausgesprochenes, leichtes Gegeneinander auch. Mhm. Und wem rennt man dann in die Arme, wenn man ein Tor geschossen hat und so? Das sind alles so Signale, die auch innerhalb eines Trainerteams nicht so einfach unter Umständen sind. Und deshalb ist gut, dass ein Trainerteam wirklich auch ein Team ist. Mhm. Und ein Team ist eben, wie habe ich es bei St. Pauli mal gelesen, es ist füreinander, nicht nur miteinander.
Ich finde das total interessant, das Beispiel, das du gerade gesagt hast, ja, weil ja unterschwellig ja immer irgendwo Dinge gezeigt werden. Ja, man wirkt ja immer auf eine gewisse Art und Weise. Du hast den Jubel gerade beschrieben. Würdest dann du sowas zum Beispiel in deiner Rolle als Sportpsychologe auch ansprechen, wenn du ein gutes Verhältnis, und davon gehe ich mal aus, zum Trainerteam hast? Oder ist das was, wo du sagst, das soll erstmal dann zum Beispiel im Trainerteam besprochen werden, im Optimalfall auffallen? Wie gehst du da dann vor mit sowas?
Ich will es nicht verpsychologisieren, aber wenn ich das Gefühl habe, tatsächlich, das driftet auseinander, dann gucke ich mal, was es mit dem Trainerteam macht. Man sieht sich ja einen halben Tag über und erkennt, wie gehen wir miteinander um, oder manchmal macht man auch zusammen eine Runde in der Sauna und so, und dann spürt man ja, läuft das so gut miteinander. Und der erste Schritt für mich, ich habe allerdings auch das Glück gehabt, dass ich so lange dabei sein durfte und irgendwie so lange auch integriert bin, dann traut man sich auch mehr, als es vielleicht eine junge Kollegin oder Kollegen tun würde. Ich hätte mir diesen Co-Trainer, mit dem Co-Trainer mal eine Tasse Kaffee getrunken. Gar nicht so sehr, wir müssen reden. Ihr müsst euch das sowieso viel informeller vorstellen. Man spricht im Flieger, man läuft zum Platz, spricht da mal was und man hat auch mal eine Stunde zusammen. Aber die Dinge sind mehr so auf Zuruf. Und ich habe mit dem Co-Trainer gesprochen und sage, ich habe so den Eindruck, dass es, also je nachdem, was es ist, aber das ist so, wie wenn du mit den zwei Spielern ein kleines Team machst, ne? Wer kriegt die Credits und so, und das hat auch was mit Teamplay zwischen euch Trainern zu tun, und schau mal selber, wie ist das für den Cheftrainer oder so in dieser Art, und allein jetzt mal platziert. Aber nicht gleich in der Runde so, wir müssen sprechen, weil, ja, das ist so künstlich, so Therapiesitzung. Ja, sondern eher so Coaching, und dann, das ist eben das Schöne, wenn man länger dabei sein darf und wenn man Vertrauen hat, dann kann man auf dieser Schiene so zwischen den Zeilen sprechen.
Da erinnere ich mich an die Folge mit Steffen Baumgart, der auch gesagt hat, wir hatten über Kommunikation gesprochen, der auch immer einfach auch hier wieder subtil kleine Zeichen gegeben hat, Klaps auf dem Popo hier, da ein kleiner Augenzwinkerer oder ein Lächeln, ja.
Wie das Lächeln, das du mir schenkst.
Was leider keiner sehen kann.
Aber vielleicht spüren.
Also diese beiden Moderatoren hier machen wirklich Spaß, wenn man ihr Mimikspiel sieht.
Wir verbringen ja auch schon ein paar Folgen miteinander.
Wir kennen uns schon ganz gut.
Mal gucken, ob es noch tiefer geht. Hans, du bist die ganze Zeit dabei, das hast du gerade gesagt. Du begleitest die Mannschaft. Was ich mich gefragt habe, wie ist es an einem Spieltag? Wir sprechen ja über Vorbereitungen dann auch. Welchen Einfluss kannst du vielleicht auch am Spieltag nehmen? Gab es da Momente, wo du dann auch dazukommen konntest, wo du dich eingebracht hast, wo du vielleicht gesagt hast, okay, hier und da, Leute, vielleicht achten wir mal da drauf. Ich denke da total an eine Halbzeitansprache zum Beispiel. Also wie gehe ich damit um, egal wie das Ergebnis jetzt ist. Sagen wir mal, wir liegen 2-0 zurück. Da kann ich ja jetzt als Trainer so und so agieren. Und da frage ich mich, gibt es da vielleicht auch schon einen Austausch zu dir? Oder passiert das eher im Nachgang und du bist eher in beobachtender Rolle an einem Spieltag?
Also es kam immer so auf den Trainer an. Trainer haben so unterschiedliche, auch so Abläufe und kleine Sicherheiten. Aber es gab immer mal wieder, wenn man reinlief dann, so durch den Tunnel, ne, bei der Halbzeit. Und manchmal bin ich dann auch mit den Trainern reingelaufen. Und dann kam schon mal so ein Satz wie, was meinst du? Und wenn ich dann vorbereitet war, dann so ein, zwei Stichworte. Das heißt nicht, dass ich meinen Text sage oder schreibe, sondern einfach nur die zwei Punkte. Und wenn dann der Trainer angedockt hat an seinen Beobachtungen dabei, dann war das bestärkend dafür auch oder sagt, stimmt, habe ich so gesehen, aber das läuft innerhalb von 20 Sekunden oder 30. Man läuft davor und dann gehen die Trainer nochmal in die Trainerkabine rein, besprechen nochmal oder bereiten was technisch vor mittlerweile auch. Aber ich durfte sozusagen auf Zuruf war ich häufiger mal gefragt, ob ich ein paar Stichworte habe, was mir gerade aufgefallen ist.
Dann im Rahmen des Trainerteams oder auch mit den Spielern. Haben die Spieler dich auch angesprochen in der Halbzeit?
Nein. Also ohnehin muss man sagen, Kabine, das ist richtig Trainerhoheit. Ich will allerdings auch nicht dumm rumstehen wie einer, der nur beobachtet. Ja, das ist auch für die Spieler nicht schön, sondern ich habe mich versucht, immer irgendwie nützlich zu machen. Nicht blöd dastehen, sondern ein paar feuchte Handtücher zu reichen, Wasser auszugeben, je nachdem. Also ich wollte einfach nicht beobachtend rumstehen. Und das so, deshalb ist, glaube ich, so eine, wenn ich das so ausdrücken darf, ich hoffe, es hört sich nicht so wichtigtuerisch an, aber so sich in der Mannschaft zu bewegen, ist so eine kleine Kunst auch von Sportpsychologen, weil man ja nicht direkt eine Aufgabe hat und auch nicht Ansprachen hält oder so. Zumindest nicht im Fußball. Ich habe in anderen Sportarten sowas erlebt, dass der Bundestrainer mich richtig aufgefordert hat, du machst heute die Ansprache. Ja, das war, und hat dann bestimmte Wünsche gehabt und er hat natürlich auch genügend gesagt, aber es war aber in anderen Sportarten. Und ich dachte immer, die Kabine, das muss deine Hoheit sein. Insofern auch zurückhaltend vor der Gruppe, sich nicht wichtig nehmen und gleichzeitig trotzdem präsent zu sein. Das ist so diese Mischung, die ich dann versucht habe. Aber es im Vorfeld, auch an einem Spieltag, der Spieltag ist oft länger, weil man, wenn man abends spielt, es passiert nicht viel, es geht um Ruhe und so weiter. Und dann war es oft eher so, dass Ersatzspieler sich die Zeiten genommen haben, dass wir da nochmal das ein oder andere Stündchen hatten oder spazieren gegangen sind, weil die sozusagen nicht mit der Spielvorbereitung drin beschäftigt waren. Das war oft so eine Zeit für die Ersatzspieler gewesen, die das gezielt gesucht haben. Weil ich habe sie immer fürs 1:1 eh nie angesprochen, sondern sie kamen freiwillig. Oder kommen freiwillig. Ja.
Wir hatten jetzt kurz schon so ein paar Erlebnisse, die traurig, negativ waren. Und jetzt ist ja auch so, dass man oft auch sagt, dass speziell auch Erfolge vielleicht auch mal überheblich machen oder gerade wenn man erfolgreich ist, man eigentlich sich vielleicht sortieren sollte und mal kurz den Status quo checkt, um zu gucken, wie können wir vielleicht jetzt weiter auf diesem Erfolg arbeiten. 2014 wurde Deutschland Weltmeister. Was würdest du im Hinblick jetzt auf diesen Aspekt erfolgreich zu sein und dann vielleicht danach nicht in so eine Überheblichkeit gehen aus deiner Erfahrung sagen? Ist es wirklich so, wie man die Sprichwörter kennt, dass man gerade dann aufpassen muss?
Ich höre die Botschaft sehr gut, Anselm. Aber eigentlich sprechen die Zahlen dagegen.
Ich habe gehofft, dass du sowas sagst.
Was du sagst. Diese 2014er Mannschaft war noch nicht fertig. Mhm. Im Sinne von, jetzt sind wir Weltmeister und so. Dafür waren sie auch die meisten noch zu jung. Sie sind eigentlich erst ich glaube, die Hälfte der Mannschaft kam überhaupt erst 2010 zur Nationalmannschaft, von dieser U21, die Europameister wurde. Und die Mannschaft hat sich war nach wie vor hungrig, der Trainer war hungrig etc. Und vielleicht am besten auch zu sehen, dass die 2016-Europameisterschaft war extrem unglücklich im Halbfinale ausgeschieden. Ich glaube, die meisten hätten gesagt, Deutschland war die stärkste Mannschaft 2016. 2017 wird der Confed Cup gewonnen und im Frühjahr 2018 wird nicht nur die U21-Europameister, sondern es werden richtig gute Spiele, auch gegen Brasilien etc. Eigentlich hat die Presse geschrieben, wer will denn Deutschland schlagen? Ja, die haben Confed Cup-Sieger, die haben Weltmeister, die haben U21-Europameister. Das war ganz spannend. Deshalb war der Switch schon sehr, sehr überraschend, der dann beim Turnier stattgefunden hat. Aber prinzipiell gebe ich dir gerne recht. Die meisten Fehler werden im Erfolg gemacht. Und ich hatte damals, auch wenn sich das jetzt ein bisschen selbstgerecht anhört, weil ich dabei war, aber ich konnte damals nicht erkennen, wo lagen hier jetzt die Fehler. Es gab eine Zeit direkt nach der Weltmeisterschaft 2014, da würde ich sagen, die Länderspiele im Herbst danach, es ging auch mit einer Niederlage gegen Argentinien los, ein Freundschaftsspiel und da waren wir in Italien, wir waren beim Papst und das war so ein bisschen, das war etwas easygoing, dieses halbe Jahr, aber ansonsten allen war klar, hey, das ist, wir sind Weltmeister und wir wollen noch mehr. Ja, der Trainer hat gebrannt, Manager. Es war wirklich, ich habe nicht erkannt, wo in dem Zeitraum hätten Fehler sein können. Also ich finde vor allem die Leistung in Frankreich bei der Europameisterschaft, ja, wo eigentlich durch ein ganz unglückliches Halbfinale, Handspiel, weiß ich mehr, war es Jerome oder Schweini, einen von beiden oder beide haben, glaube ich, jeweils einen Elfmeter verursacht. Die Mannschaft war so stark. Ja, und 2017 ging es so weiter. Auch wenn es eher junge Spieler 2017 dann dabei waren. Aber aber im Erfolg, in dem Moment, wo man Bescheidenheit verliert, Bodenhaftung verliert, wo man nicht mehr weiß, dass jeder Erfolg neu erarbeitet werden muss. Eigentlich musst du echt resetten. Man glaubt das kaum. Ne? Deshalb ist manchmal auch gut, wenn man im Erfolg harte Entscheidungen fällt. Ja, das ist, aber ich sage manchmal auch gut, weil man muss schon reinschauen, wer ist da und unter welchen Umständen macht man es. Aber das Wichtigste, glaube ich, für Trainer ist, sei besonders wachsam, weil du weißt, im Erfolg werden die meisten Fehler gemacht. Aber ein Kochbuchrezept habe ich jetzt auch nicht.
Anselm, du nickst so, hat so was Spielverderberisches ein bisschen, finde ich. Man darf nicht mal zelebrieren, dass man was erreicht hat, sondern direkt wieder drauf gucken.
Gar nicht, ich hätte es mir auch anders gewünscht. Ja, aber ich finde, es ist ein total spannendes Phänomen, wie auch manchmal zum Beispiel ein einzelnes Spiel ja auch laufen kann. Ich meine, wir alle kennen es, ein Team dominiert, ja, führt 2-0 und auf einmal nach einem 2-1 wendet sich das Blatt und das Spiel geht in die andere Richtung. Das sind ja so Phänomene, das kennt man ja als Trainer, der ein paar Spiele schon gemacht hat, auch. Und dennoch ist ja so die Frage, wie reagiere ich jetzt zum Beispiel, um den Verlauf zu verändern. Ja, das finde ich einfach, ist ja auch das Tolle am Fußball, ja, dass sich Dinge dann ändern können. Jetzt explizit auf dieses Beispiel, hättest du da eine Antwort für einen Trainer parat?
Ich glaube schon. Ich habe das Glück gehabt, wirklich, ich bin da wirklich dankbar. Ich konnte so viel lernen von Trainern. Wirklich von jedem Trainer habe ich viel gelernt, auch jetzt noch von Julian Nagelsmann. Das war für mich wirklich toll, dass ich da noch ein Jahr dabei sein konnte. Und der erste Trainer im Fußball, von dem ich gelernt habe, war Ralf Rangnick. Und etwas, was ich bei Ralf immer faszinierend fand, sollte seine Mannschaft 2-0 zur Halbzeit hinten gelegen haben. Er war sich so klar, dass wenn es gelingt, bis zur 60. Minute den Anschluss zu erzielen, und so hat er das auch immer beschrieben, dann kommen die anderen so unter Druck. Ja, das ist eigentlich unglaublich, weil die andere Mannschaft führt ja. Aber in dem Moment wollen sie was verteidigen. Und es war für Ralf fast wie so eine Lieblingssituation. Anschluss bei 2-0 vor der 60. Minute. Und dann machen wir Druck und die anderen spielen auf Verteidigung. Und dann können wir unsere Stärken ausspielen. Also so habe ich es zum Beispiel in Hoffenheim erlebt, in dieser frühen Phase, als sie neu in der Bundesliga waren. Es war oder in der zweiten Liga auch schon. Da habe ich wirklich viel gelernt. Wie kann man drauf schauen? Und der hat einfach der Mannschaft diese Herausforderung übertragen und richtig die Freude am, hey, die glauben, sie seien schon irgendwo. ein Tor und die sind so unter Druck und dann kommen wir erst recht. So. Fand ich toll.
Ja, und das ist ja echt ein Phänomen im Fußball. Ja. Und ich finde dann genau diese Details, die machen ja dann so Spaß, wenn man sich auch als Trainer Gedanken macht um sowas. Und zum Beispiel bewusst auch mal bei einer Führung offensiv zu wechseln und eben nicht defensiv. Ja, auf sowas ja, zu schauen, das ist ja spannend, das macht Spaß.
Ja, weil du hast immer noch keine Patentrezepte. Ne?
Also nein,
wir versuchen nein. das, du guckst natürlich auf deine Mannschaft, auf die, die du hast, auf die Situation. Ja. Aber es wäre, ist natürlich, ich guck mal, welche Mannschaft zunächst nächstes Wochenende 0-2 zurückliegt und ob sie den Anschluss schaffen. Weil dieses Momentum dann zu nutzen, wie du schon sagst, ja, ich habe Angst, was zu verlieren und dann wird es vielleicht noch fahriger, ich bin technisch nicht so sauber und die anderen sind plötzlich motivierter. Das kennen wir ja alle. Dann läuft ja, selbst du läufst ja dann noch einen Meter mehr.
Das stimmt. Ich musste gerade tatsächlich schmunzeln, weil als Hans Hoffmann ausgesprochen hat, habe ich an Chinedu Basi, an Carlos Eduardo und wie sie alle hießen damals, ja, gedacht, die Hoffmann dahin gebracht haben.
Ibisevic.
Ja, das waren noch Zeiten.
Ja.
Das waren noch Zeiten. Ja. Wir werden alt. Herr Kurktanz, wir sprechen über deine Zeit bei der Nationalmannschaft, bei deiner Zeit im Verein. Also mit der Vereinsarbeit, lass uns nochmal auf die Sportpsychologie so im Kontext Fußball tatsächlich schauen. Das ist ja so, in den Leistungszentren ist es ein Muss, dass es Sportpsychologen gibt. Ich will nicht sagen, dass du Pionierarbeit geleistet hast. Vielleicht kann man das tatsächlich so ausdrücken in den zwei Jahrzehnten. Es hat sich schon unheimlich viel getan. Ich glaube, die Akzeptanz der Sportpsychologie ist viel größer geworden. Hast du trotzdem noch so ein paar Missverständnisse, so ein paar Dinge, wo du sagst, na, das ist nicht die Sportpsychologie, wenn jetzt Leute auf dich zukommen und sagen, was machst du denn überhaupt? Hast du dann immer noch viel, musst du viel erklären oder hat sich das tatsächlich gewandelt?
Das hat sich sehr gewandelt. Trotzdem ist es typabhängig vom Trainer, was er auch von einem erwartet. Und wenn ich kurz zurückgreifen darf, du hast gerade beschrieben, Pionierarbeit. Der erste Sportpsychologe, der im Fußball tätig war, war der Kollege Ulrich Kuhl mit Eintracht Trier in der zweiten Liga. Und das war damals viel beachtet. Aber die Sportpsychologie hatte lange keine Tradition im Fußball oder vielleicht auch, darf man sagen, keine Anerkennung. Das muss man ehrlicherweise so beschreiben. Der vielleicht immer noch gibt es eine Hauptthematik, dass man bei Psychologie auch gesellschaftlich bedingt, ich will das gar nicht kritisieren, aber zunächst mal stark an Defizite denkt. Ja. Und deshalb ist für so manchen Trainer, vielleicht auch für die eine oder andere Trainerin, so ein der Spruch von Otto Rehhagel, fast schon symptomatisch, obwohl er den vor 30 Jahren, glaube ich, geäußert hat. Die Frage an Otto Rehhagel, ob er nicht mal mit einem Sportpsychologen zusammenarbeiten möchte, sagt er, nee, bei uns sind doch alle gesund. Und ich glaube, sowas wabert bei manchen im Hinterkopf, ein psychisches Defizit in irgendeiner Form, nicht stabil genug für den harten Fußball. Da hat sich viel gewandelt gleichzeitig und deshalb sind die Sportpsychologen in den Jugendleistungszentren, möchte man unbedingt bei den Jugendlichen darauf achten, das hat auch mit Robert Enke und seiner Entwicklung zu tun, möchte man unbedingt darauf achten, dass man Spieler nicht überfordert in jungen Jahren. Das ist schon ein toughes System, so die Leistungszentren, um da durchzukommen. Man hat unter Umständen enorme Rückschläge. Deshalb steht da die Prävention von Überforderung im Vordergrund der Sportpsychologie. Für den Profibereich ist es vielmehr die Optimierungspsychologie. Wie kann ich besser werden durch Themen, die mit meinem Kopf zu tun haben? Konzentrationsfähigkeit, Vorbereitung für ein Spiel, besseres Aufnehmen von Videoanalysen. Mein Chef früher an der Uni, Professor Ebersbecker, hat immer gesagt, Videoanalysen, ohne dass man sie nachlaufen lässt im Kopf, ist wie Duschen, wenn man Durst hat. Ich finde das ein ganz spannendes, man sieht, ah ja, genau. Aber das heißt noch nicht, dass es im Kopf ankommt, wenn man nicht tatsächlich das nochmal durchgespielt hat in so einer Art mentalem Training. Und solche Themen auch durch viel Raum, der in den verschiedenen Trainerausbildungen uns Psychologen zugestanden wird, haben schon eine Menge Trainerinnen und Trainer eine Ahnung davon, was man Psychologie im Fußball brauchen kann. Und deshalb hat sich schon viel gewandelt. Auch wenn wir sagen würden, oh, das könnte noch mehr sein, aber eigentlich sind nicht alle, aber viele Türen offen.
Niko Kovac hat vor kurzem gesagt, entweder du bist ein Trainer, der noch entlassen wird, oder der schon entlassen wurde. Das ist ja, das zeigt ja im Endeffekt die Lebenswirklichkeit von Trainern, dass ja die Halbwertszeit nicht ganz so lange ist. Und ganz viele Trainer haben uns auch schon berichtet, dass bei der ersten Entlassung es einem schon die Füße so ein Stück weit wegzieht. Inwiefern kann man sich eigentlich auf sowas vorbereiten?
Ich würde mich darauf nicht vorbereiten. Auf meine Entlassung. Wenn man generell resilient ist, also widerstandsfähig, weil man schon gemerkt hat, auch andere Themen, auch Rückschläge im Leben kann ich ganz gut wegstecken. Mhm. Und das Allerwichtigste, ich habe ein stabiles Umfeld, nicht nur irgendwelche Schulterklopfer im Erfolg, sondern ich habe eine Familie, auf die ich mich fast fallen lassen kann, ne? Weil man will ja da auch nicht aus dem Haus so in der Zeit, das ist ja jeder quatscht einen an und was ist denn los und so. Mhm. Schon in der Zeit, bevor man entlassen ist, das ist ja auch so bitter für Trainerinnen und Trainer. Insofern würde ich sagen, nimm dein Herz in die Hand und arbeite jeden Tag ja, an dem nächstmöglichen Erfolg. Toll ist es aber, und ich hoffe, dass ich da im deutschen Fußball noch einiges tut. Ich weiß, in England gibt es so etwas, dass Trainer aufgefangen werden, dass sie auch angesprochen werden. Manche haben Kontakte, manche haben auch den Kontakt zu mir schon gesucht, direkt nach der Entlassung. Und da geht es vor allem darum, erstmal zu verarbeiten, was ist hier gerade passiert. Na, man ist so als öffentliche Person zu fallen. Also ich bin mal durch eine Klasse geflogen im Gymnasium. Ihr wahrscheinlich nicht so, wie ihr schaut, aber da ist man wirklich zurückgesetzt. Ja? Aber das öffentlich, jeder weiß es. Jeder kennt dein Gesicht und sagt, das ist der, der es nicht geschafft hat. In Verbindung manchmal noch, dass irgendwelche Schlagzeilen einem Geldgier oder Unfähigkeit oder was auch immer vorwerfen. Ganz bittere Zeit. Und da geht es dann darum, hast du eine Möglichkeit, deine Gedanken zu ordnen? Hast du Menschen, die dich aufnehmen und wo du spürst, hey, du wirst hier nicht geliebt, weil du erfolgreich bist, sondern weil du bist, wie du bist. Ja, und da, das ist wichtig. Hab ein Umfeld, das unabhängig vom Erfolg stabil ist. Mhm. Mir haben auch Spieler schon erzählt, bei denen es nicht so gut ging. Sie haben ihr engster Freundeskreis sind Schulkameraden aus der Grundschule. Wenn sie dahin kommen, bin ich immer noch der von damals. Und da weiß ich, die waren schon damals meine Freunde, die sind nicht jetzt deshalb da. Stabiles Umfeld. Und was ich auch jedem empfehlen kann, hast du irgendetwas, was dich glücklich macht, ein Hobby, etwas, auf das du dich einlassen kannst, das deinem Leben auch eine gewisse Sinnhaftigkeit gibt, auch wenn du mal nicht Trainer gerade bist, sondern wo du spürst, da bin ich richtig, damit beschäftige ich mich und das kann zum Beispiel ein Handwerk sein, ja, oder ich finde das großartig, Christian Streich ist nicht entlassen worden, ne? Aber der hat erstmal ein Praktikum in einem Fahrradladen gemacht, einfach weil ihn das interessiert. Und eine Reise durch Südamerika. Er sagt, Neugier, schau, neue Welten. Ich weiß früher, Ralf Rangnick, wenn es bei ihm nicht gut gelaufen ist, der ist danach erstmal zu anderen Vereinen, weil es ihn interessiert hat, was gibt's noch? Im Fußball kann man noch so viel entwickeln. Und er hat dann auch viele Dinge mitgebracht, die er nur dadurch erfahren hat oder neugierig nach Entlassungen war. Also wenn man so, man kann für sich so ein paar Dinge dann machen, aber eben so richtig gehend, wenn ich entlassen werde, dann mache ich, ich würde es nicht empfehlen zumindest. Mhm. Vielleicht hilft das irgendjemand, dass er dann ruhiger ist, aber dann muss er den Wunsch selber äußern. Von mir käme der Tipp nicht.
Ja, ich finde sowieso deine positive Haltung zu diesen Themen sehr, sehr angenehm und schön. Ja, und das sollte auch nicht mein Versuch sein, irgendwas Negatives hervorzuholen, sondern das Gegenteil. Wir reden ganz oft über Stärkenorientierung. Ich bin auch ein ganz großer Fan davon.
Du hast auch viele Stärken, Ansel.
Danke, Gott sei Dank.
Das funktioniert schon. Bei mir im Kopf wabert noch eine Frage, Hans, die du hast das Thema vorhin aufgemacht, und zwar hast du gesagt, dass du mit Ergänzungsspieler die Zeit genutzt hast, um mit ihnen auch zu sprechen. Und wir wollen ja Trainern immer wieder Tipps geben und damit umzugehen. Ich habe Ergänzungsspieler, jetzt heutzutage kann ich ja sogar 5-mal wechseln und es wird immer wichtiger, auch mich stark zu wechseln von der Bank heraus. Wie kommuniziere ich da? Wie hast du vielleicht Tipps für die Trainer, die gesamte Gruppe mitzunehmen, auch nach außen hin den anderen das zu zeigen, nicht mal nur im Einzelgespräch? Wie sprichst du dann mit den Spielern und was kannst du er den Trainern vielleicht auch mitgeben?
Ich darf ihn insofern korrigieren, ich bin nicht aktiv auf die Spieler zugegangen am Spieltag, also Ergänzungsspieler, sondern die haben die Zeit genutzt und waren auch eben dadurch, manchmal war ich vielleicht auch derjenige, mit dem man diese langen Stunden verbringen kann, bis man warten muss und dann sowieso, wenn wir denken, wahrscheinlich komme ich heute nicht zum Einsatz, sowas gab es. Aber der entscheidende Punkt, glaube ich, vor allem für eine Fußballmannschaft, fast unabhängig, ob Profimannschaft in der Liga oder in einem Turnier, ist, dass man die ganze Mannschaft wirklich, wirklich mitnehmen kann. Und die Ergänzungsspieler sind potenziell auch die Spieler, die unglücklich sind oder die sich vielleicht auch mal ungerecht behandelt fühlen. Und das Wichtigste ist, dass die spüren, sie sind auf dem Schirm der Trainerinnen und Trainer. Sie sind nicht vergessen dabei. Ganz besonders schön ist, und da habe ich viele gute Beispiele bei der Nationalmannschaft erlebt, aber vielleicht darf ich es exemplarisch oder bildhaft deutlich machen. Bei der WM 2014, wenn unsere erfahrensten Spieler, ja, wie Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger und andere, Mats Hummels und Thomas Müller, ich habe oft mitgekriegt, wie die den Spielern, die wenig zum Einsatz kamen, unglaublich viel Mut zugesprochen haben, manchmal quer durch den Bus gerufen, wie stark sie trainiert haben. Ja, und du siehst richtig gehend, wie die anders im Sitz sitzen im Bus. Ja, weil das hat auch was, wenn so ein erfahrener Spieler das rüberruft zu einem unerfahrenen Spieler. Und eine Kultur dafür zu schaffen, als Trainer einerseits zu gucken, wahrscheinlich vergisst du leider manchmal irgendjemand, aber zu sagen, die Ersatzspieler, die Ergänzungsspieler sind so wichtig für mich, weil das sind eventuell die, die den schwierigsten Job haben. Die kommen zum Zeitpunkt X rein und müssen direkt performen. Das bedeutet auch, sie so zu halten, dass sie auf der Bank bereit sind. Ja, und deshalb kommt da den Fitnesstrainern auch eine wichtige Rolle zu, eben nicht nur Knie hoch und ein bisschen laufen, sondern ihnen auch was mitzugeben, motivational oder konzentrativ. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und eventuell muss ich als Trainer auch meine Führungsspieler sagen, hey, gib den anderen was mit. Ja, du pack dir den mal. Ich hab Sorge, der ist sonst so oder so. Also, und zwar nicht auf, der hat ein Problem, mach mal, sondern nimm sie mit, die profitieren so von dir, die schauen zu dir auf. Ja, und also, wenn die spüren, ich werde gesehen, der Ergänzungsspieler, dann fühlen sie sich auch viel mehr als Teil des Ganzen. Und ich halte das für einen ganz wesentlichen Punkt, darauf zu achten. Und im Ligabetrieb darf man sagen, manchmal sind abgehängte Spieler auch eine Gefahr für den Trainer, weil die können schon eine Dynamik aufbauen, dass sie sich andere suchen, die sich auch abgehängt fühlen. Und wehe, du kommst dann in ein nicht so gutes Fahrwasser als Trainer. Im Erfolgsfall ist sowieso immer alles gut. Ja. Aber wenn nicht, dann kann es eng werden. Und dann hast du sofort auch eine Gruppe gegen dich und möglicherweise haben die Einflüsse auf andere Spieler oder in den Verein rein. Deshalb, es lohnt sich wirklich, auf alle zu gucken.
Was mich gerade auch nochmal auf den Co-Trainer bzw. das Trainerteam bringt. Jetzt haben wir Klinsmann, wurde genannt, Hansi Flick, auch Jogi Löw. Die hatten ja immer auch ein starkes, großes Trainerteam. So mit deinem Blick dann auch von außen auf das Trainerteam. Wie wichtig waren dann speziell vielleicht auch in diesen schwierigeren Momenten die Co-Trainer?
Eine ganz entscheidende Rolle. Ja, ich möchte Namen weglassen, aber ich würde sagen, in der Bundesliga ist so mancher schon entlassen worden, weil er einfach nicht den richtigen Co-Trainer dabei hatte. Mhm. Ja, und wenn das ein Match ist, das ist so wunderbar, dann bist du wirklich ein Team. Ja, und das ist dann schon schön, also du musst auch vorne hinstehen, es geht ja nicht, dich hinterm Co-Trainer zu verstecken, aber ein starker Co-Trainer, ja, der kann für dich so viel tun. Und ich, Hansi Flick hatte als Cheftrainer auch große Erfolge, macht das großartig jetzt auch in Barcelona, aber er war auch ein toller Co-Trainer für Jogi. Jogi war ein fantastischer Co-Trainer für Jürgen Klinsmann. Und da darf ich vielleicht auch sagen, der hat dann auch Dinge abgedeckt, auf die Jürgen nicht so viel Wert gelegt hat. Und das war ein ganz tolles Match. Und das sehe ich auch bei Vereinen, bei denen ich schon reingucken durfte, dass es einfach ein Trainer mit einem starken Co-Trainer-Team der hat ein Team um sich herum und dann gibt es wirklich ein Miteinander. Und alle Trainer kommen irgendwann in schwierige Phasen. Und da musst du irgendwo deinen Support haben. Und da werden die Co-Trainer sind da Gold wert.
Was mich irgendwie jetzt auf das Thema Rollenklarheit gerade bringt, Dennis. Ich meine, du kennst es ja auch, ja, oder wir beide. Mal bist du der Cheftrainer, mal bin ich's. Ja, wir kriegen das ganz gut hin, wir kennen unsere Rolle.
Das Gefühl sollst du haben, ja.
Aber das finde ich wirklich auch bemerkenswert, wenn jetzt Personen als Co-Trainer vorher arbeiten, dann als Cheftrainer und sie einfach, egal in welcher Rolle auch immer sie arbeiten, einfach dieses Bewusstsein darüber haben, wo werde ich gebraucht, wo sollte ich meine Finger halt vielleicht eher rauslassen.
Und dabei ist auch ganz interessant zu sehen, dass es Menschen gibt, die sind einfach immer Co-Trainer. Und es ist auch gut so. Ja, die sind einfach in dieser Rolle perfekt. Und die es dann versucht haben, manche von denen, die in dieser Rolle perfekt sind, tun sich schwer als Cheftrainer, weil es nochmal eine andere Geschichte ist. Das heißt aber nicht, dass der irgendwie weniger kann oder so, sondern dass diese Rolle auf jemanden zugeschnitten ist. Ja? Und manche nehmen gerade die großen Learnings mit und sind deshalb starke Cheftrainer, weil sie aus der Co-Trainerrolle vieles sehen konnten.
Wir durften in dem Kontext mit Arno Michel sprechen, der Thomas Tuchel lange begleitet hat, und auch mit Hermann Gerland, der wiederum wechselnde Cheftrainer hatte und auf seiner Position geblieben ist. Und ich mag das total, dass wir die Lanze für den Co-Trainer immer wieder brechen, aus eigener Erfahrung heraus. Und Markus Kröscher hat es uns auch gesagt. Er hat gesagt, diese Erfahrung zu machen, Co-Trainer zu sein und dann auch einem Cheftrainer zuzuarbeiten, zusammen zu agieren und zu schauen, okay, was ist denn wichtig in dieser Rolle, dass das eine hohe Relevanz hat? Also wirklich Step by Step den Weg zu gehen und zu schauen, okay, wer ist alles in meinem Team? Weil Anselm, das haben wir auch immer wieder, Trainerkompetenzen, du kannst nicht alles alleine abdecken.
Ja, genau. Also deswegen betonen wir ja auch immer, dass es so wichtig ist, passend zum Thema Selbstreflexion, seine eigenen Stärken und vielleicht auch Schattenseiten zu kennen, um genau zu wissen, welches Mosaiksteinchen oder welche Mosaiksteinchen passen denn auch zu mir.
Hans, wir haben jetzt schon viel zurückgeguckt und so ein bisschen geschaut, welche Erfahrungen hast du gemacht. Wenn wir versuchen, nochmal nach vorne zu schauen, uns mit dem modernen Trainer zu beschäftigen. Was sind so Entwicklungen, die du siehst? Wo sagst du, okay, als Trainer hier sollten wir schon auch wieder einen Fokus setzen, alleine wenn es vielleicht mehr mediale Arbeit ist. Social Media hat ja zugenommen und, und. Siehst du da auch Gefahren? Und siehst du andere Entwicklungen, wo einfach das Trainerdasein sich ein bisschen verändert?
Also das Trainerdasein hat sich schon sehr verändert, einfach auch durch die ganzen Spezialisten drumherum, ja, die dann, wie ich jetzt auch mitkriege bei Clubs, die zum Beispiel mit Daten ganz spannende Sachen machen, die aber vielleicht nicht für jeden Trainer toll sind, aber auch mit KI arbeiten und den Gegner analysieren, auch mit KI. Also da ist wirklich viel gefragt. Auch hier halte ich das Trainerteam für, oder das Team um den Trainer herum mit den Spezialisten auch ganz wichtig, halte ich es für ganz wichtig, dass sozusagen die Trainer, vielleicht mit bestimmten Worten zu sagen, nicht Big Data bekommen, nämlich 1000 Informationen, sondern Smart Data. Wenige kluge, mit denen man auch direkt was anfangen kann, auf die Cheftrainer und Trainerinnen, strömt so viel ein, auch medial ein und Dinge, die auch teilweise auch nicht schön sind. Und wenn das Umfeld das weiß, dann können sie ihr Spezialistenwissen dem Trainer gut präsentieren in einer kleinen Form. Und da, denke ich, wird halt der Trainer zunehmend auch zum Manager, Wissensmanager. Aber er oder sie selbst, ja, wenn das Herzen sind, wenn die Spieler wissen, im Zweifelsfall, ich weiß, der entscheidet, ob ich spiele oder nicht, aber ich kann auch mal was sagen und der Trainer macht es deutlich, also kann mal was sagen, vielleicht auch was Privates. Und der Trainer gutiert das und man merkt, die Gedanken sind bei mir auch mal gut aufgehoben. Vielleicht hat jemand eine schwierige private Situation. Also diese Mischung in der Zukunft aus wirklich Mensch zu sein, der vielleicht auch noch auch noch weiß, wie sich ein Spieler fühlt, dem man sagt, du bist nicht dabei. Also du bist nicht mal im Kader. Ja, und wenn du das als Trainer erlebt hast und weißt noch, wie sich's fühlt, dann machst du andere Gespräche in der Art. Und das spüren Spieler. Also dieses Menschsein, Fachmann sein, Manager sein, auch für neueste Sachen, Leuten vertrauen um mich herum, die KI, Social Media, Psychologie und so mit abdecken, nicht eventuell auch so selbstständig die drumherum arbeiten lassen, dass du nicht alles durch dich durch musst, weil sonst ist eventuell echt zu viel Info, wenn du für alles einen Haken holen musst, sondern also dass du sie auch ein wenig frei arbeiten lassen kannst und gleichzeitig mit maximalem Vertrauen. Das wird diese Mischung aus Mensch, Manager und auch Manager der Spezialisten. Ich glaube, das ist so die Zukunft des Trainerdaseins im Fußball.
Guck, Anselm, haben wir so einen schon getroffen in unserem Podcast? Was meinst du?
Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Deswegen sind wir froh, dass wir hier heute zusammengekommen sind.
Ich glaube schon, die Mischung macht's am Ende als Trainer. Tatsächlich auch mit der Zeit zu gehen und zu gucken, okay, was entwickelt sich denn? Aber im ganzen Dschungel, im Datendschungel, im digitalen Dschungel, im Mediendschungel, Mensch bleiben, haben wir ab und zu auch immer noch mal wieder. Und sich dessen noch mal bewusst zu werden, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die alle anders ticken, wo bei jedem auch ein bisschen was hinterhängt. Ich glaube, das ist elementar. Und Hans, zum Abschluss wollen wir noch mal ein kleines Resümee machen von unserem Gespräch. Vielleicht nochmal versuchen, so die zwei, drei Bullet Points herauszukitzeln. Was würdest du den Trainern und Trainerinnen da draußen raten, um ja bestmöglich mit der Zeit zu gehen, sich zu entwickeln und trotzdem auch bei sich zu bleiben im Job?
Dem zunächst mal das, was du gerade als letztes gesagt hast, also dieses ich muss irgendwie mit der Zeit gehen, ist eine Geschichte. Aber zunächst mal bleib bei dir. Sei nicht ein anderer, nur weil irgendein Pep irgendwo sehr erfolgreich ist, bist du wahrscheinlich mit ganz anderen Dingen erfolgreich. Also versuche niemanden zu imitieren, bleib bei dir, hab ein gutes Umfeld und sei offen für neue Entwicklungen. Nicht alle Entwicklungen sind toll, die neu sind, aber sei offen dafür. Und wenn du dich mit Menschen umgibst, die nicht einfach nur in der Öffentlichkeit stehen wollen, sondern die dir wirklich zuarbeiten, ja, dann kannst du immer auch einen Blick, ein Ohr an den neuesten Entwicklungen haben. Und das bedeutet halt auch, schäm dich nicht, bei Kollegen zu fragen. Wenn sich Trainer untereinander austauschen, man kann so viel voneinander lernen, auch aus Misserfolgen und natürlich auch aus den neuesten technischen Dingen und den vielen, vielen Daten. Also Offenheit dafür, aber letztlich auch, und damit würde ich gerne noch abschließen, dass was ich allen wünsche, diese große Liebe zum Fußball, das ist ja irgendwie schon ein wahnsinniges Spiel. Und wenn das drin ist und du bei dir bist und du mit Herzblut dabei bist, Menschen zu entwickeln und ein Team zu entwickeln, dann kannst du nicht falsch liegen, wenn du fachlich gut ausgebildet bist.
Anselm, möchtest du darauf noch was sagen?
Ich finde, das ist ja wirklich deine letzte Frage. Das ist immer die fieseste Frage, weil ja, was soll man da groß noch sagen? Aber heute möchte ich noch sagen, was heute vielleicht wieder rausgestrichen wurde, was uns der ein oder andere Trainer zum Beispiel Streich gesagt hat, man muss Menschen lieben als Trainer. Und ich finde, das hast du heute irgendwie durch deine Haltung hier gezeigt, dass du wirklich sehr, sehr gerne mit Menschen arbeitest. Das Gefühl habe ich vermittelt bekommen. Und das nehme ich sehr, sehr positiv einfach auch heute für mich mit. Ja, das wird ein guter Tag. Ist es schon, aber er wird nicht schlechter.
Er wird nicht schlechter und ich möchte auch sagen, man merkt diese Dankbarkeit, die du hattest für die Zeit, die du in diesem Umfeld verbringen durftest und da dich dennoch so stark auch einbringen konntest, dich entfalten konntest und das hat total Spaß gemacht, dass du uns ein bisschen davon erzählt hast. Ich fand, es war auf jeden Fall auch wieder einiges drin für die Hörerinnen und Hörer da draußen und ja, vielen Dank euch für das offene Gespräch. Und ich würde sagen, Anselm, wir hören uns wieder.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.